Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, unserem Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, liebe Gäste, um echten Trost soll es heute gehen, nicht um Vertröstung. Bei der Vorbereitung auf die Predigt kam mir ein ganz einfaches Bild. Wenn ein kleines Kind hinfällt, auf die Nase fällt oder sich das Knie aufschlägt und am Boden ist und weint. Haben Sie das Bild? Was braucht es dann? Es braucht Trost. Es braucht in dem Moment keinen, der ihm erklärt, warum das jetzt passiert ist. Oder dass es auch ein Leben nach dem Schmerz gibt. Oder dass es auch andere Kinder gibt, die hinfallen. Oder all diese vielen gut gemeinten Dinge. Nein, es braucht Mama oder Papa oder eine vertraute Person, die es auf den Arm nimmt und streichelt, tröstet, gut zuredet, da ist und die Tränen trocknet. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Offenbarung 21,4. So heißt es im Predigtwort von heute und in einem der wundervollsten, zentralsten Texte der ganzen Bibel. Ich lese Ihnen und euch den Abschnitt vor aus dem 21. Kapitel, Verse 1 bis 7. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der vorige Himmel und die vorige Erde waren vergangen und auch das Meer war nicht mehr da. Ich sah, wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott, aus dem Himmel herabkam. Festlich geschmückt, wie eine Braut für ihren Bräutigam. Eine gewaltige Stimme hörte ich vom Thron her rufen: Hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte leben. Er wird ihnen alle Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Klage, keine Schmerzen, denn was einmal war, ist für immer vorbei. Der auf dem Thron saß, sagte: Siehe doch, ich mache alles neu. Und forderte er mich auf: Schreib auf, was ich dir sage. Alles ist zuverlässig und wahr. Und weiter sagte er: Alles ist in Erfüllung gegangen. Ich bin der Anfang, ich bin das Ziel, das A und das O. Allen Durstigen werde ich Wasser aus der Quelle des Lebens schenken. Wer durchhält und den Sieg erringt, wird dies alles besitzen. Ich werde ihr Gott sein, sein Gott sein, und er wird mein Kind sein. Soweit Gottes Wort. Ein gewaltiger Text, der uns hier präsentiert wird, voll kräftiger Bilder, die uns berühren wollen. Nun, worum geht es? Das Buch der Offenbarung schrieb Johannes in einer Zeit seines Exils, in einer Zeit der schlimmen Christenverfolgung und auf der Insel Patmos. Und in dieser Zeit oder in dieser Vision wird ihm vom Herrn, vom auferstandenen Jesus Christus, vom verherrlichten Herrn, ein Einblick gewährt in die Wirklichkeit Gottes und in das, was kommen wird. Johannes sieht einen Kampf um unsere Herzen, um die menschlichen Herzen. Es geht in dieser Welt um einen Kampf zwischen Gut und Böse und darum, dass der Mensch Gottes Rettung annimmt, die Gott ihm anbietet, in seinem Sohn Jesus Christus. Und dass er treu zu ihm hält, trotz und inmitten der Widrigkeiten und Feindschaft und Verlust, die wir in dieser Welt erleben. Nur so wird unser Name in das Buch des Lebens kommen, das ist das Kapitel vorher, 20, und am Ende werden wir für immer bei Gott bleiben. Und das ist der Weg, der sich lohnt zu gehen. Und dafür wirbt die Offenbarung und dafür wirbt auch diese Predigt heute. Vom Trost, der uns versprochen ist. Erstens, Gott ganz nah. Zweitens, die Welt ganz heil. Gott ganz nah. Heute, am Ewigkeitssonntag, an dem viele Menschen, viele von Ihnen, einen lieben Menschen schmerzlich vermissen, weil sie ihn gehen lassen mussten in diesem Jahr. Heute, wenn Sie vielleicht hier sind und Verluste in Ihrem Leben hinnehmen mussten, wie den Verlust von Gesundheit, den Verlust von Sicherheit oder Arbeit, von Beziehung. Heute, wenn du denkst, das Leben macht dir überhaupt keinen Sinn mehr, alle diese Corona-Maßnahmen, sie rauben mir die Freude, ich weiß gar nicht mehr, was ist denn überhaupt der Sinn? Heute, wenn du Trost brauchst, soll er dir gegeben werden. Gott möchte sich dir schenken. Das, was die christliche Zukunftserwartung von allen anderen Zukunftserwartungen menschlicher Art unterscheidet, ist, dass Gott in ihrer Mitte ist. In der Mitte des neuen Himmels und der neuen Erde, die von Gott erschaffen wird, wird Gott mit seinen Kindern wohnen. Vielleicht kennst du das Gefühl von Heimatlosigkeit. Und ich glaube, gerade wenn man einen geliebten Menschen gehen lassen muss, gerade in einer Zeit, wo einem der Boden unter den Füßen entgleitet, spürt man das wieder ganz tief. Es ist die Heimatlosigkeit, die aufgrund von Sünde in diese Welt gekommen ist. Ein Partner, eine Familie oder ein Freundeskreis können diese Heimatlosigkeit heilen. Aber immer nur zeitweise, immer nur bruchstückhaft. Warum? Weil wir als Menschen für die Ewigkeit geschaffen sind. Weil da tief in uns ein Schrei ist, eine Sehnsucht, die von nichts und niemanden in dieser Welt gestillt werden kann. So wie Augustinus schreibt, Gott, du hast uns zu dir hingeschaffen. Und unser Herz bleibt unruhig, bis es ruht in dir, mein Gott. Und das ist unsere Zukunft. In diesem Text beschrieben, hier wird beschrieben, wie sich ganz erfüllt, diese Zukunft ganz erfüllt, weil Gott ganz nah sein wird. Nichts kann mehr dann uns von ihm trennen, nichts ist mehr zwischen ihm und uns. Wir haben ihn ganz nahe, für immer. Die Liebe sucht immer nach Nähe. Der Vorhang wird weggetan sein. Das, was wir jetzt noch ahnen teilweise und was ganz brüchig zu sein scheint. Wir werden Gott schauen und er wird bei uns wohnen. Im Urtext heißt es, er wird zelten bei uns. Zelt, ein Zelt spricht davon, dass da keine Mauern mehr sind. Ja? Das alles nun wäre Vertröstung, wenn es nur Zukunftsbilder wären. Das Wunderbare ist doch, dass der Himmel und die neue, oder das Neue bereits begonnen hat, schon unterwegs ist zu uns. Ja, wir wissen, wir leben noch unter dem ersten Himmel. Wir leben noch auf dieser ersten Erde. Und Gott wohnt in einem Licht, zu dem niemand kommen kann, schreibt Paulus. Gott ist noch scheint noch so unerreichbar. Und doch hat er sich uns erreichbar gemacht. Gott hat schon auf dieser Welt gezeltet. Immer wieder. Wenn wir ins Alte Testament schauen, dann sehen wir das Zelt der Begegnung, wo Gott zu Mose spricht wie zu einem Freund. Und immer wieder durchs Alte Testament kommt Gott und begegnet uns Menschen. Und es gipfelt im Kommen Jesu Christi. Im Kommen von Jesus. Bei Johannes heißt es, er, Jesus, kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Die ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Jesus ist also der Ort, wo Gott ganz zu finden ist. Sein Trost, seine Nähe und seine Liebe. In ihm, verborgen noch im Abendmahl, das wir in 2 Wochen wieder feiern, verborgen schenkt Gott sich uns. Unter den Bedingungen dieser Welt, unter der Schwachheit unseres menschlichen Körpers. Gott ist schon jetzt bei uns. Er ist schon jetzt unter uns. Er ist mit uns und für uns. Nicht im Schauen, sondern im Glauben, so wie es der Apostel Paulus im 2. Korintherbrief wunderbar beschreibt. Er schreibt, so sind wir denn allezeit getrost und wissen, solange wir im Leibe wohnen, weilen wir fern vom Herrn. Denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Aber, und so heißt es ganz am Anfang des Kapitels, wenn die irdische Hütte einmal abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut, ein Haus nicht mit Händen gebaut, sondern ewig im Himmel. Und das ist unser Trost, dass Jesus, dass Gott schon jetzt bei uns ist. In den Abschiedsreden im Johannesevangelium sagt Jesus, bevor er geht zu seinen Jüngern, ich will den Vater bitten, dass er euch einen anderen Tröster gibt, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann. Also Gott ist jetzt schon da. In uns will er sein durch seinen Geist. Im Glauben, aber dann vollkommen. So, das ist das Reich Gottes. Es ist schon da, aber noch nicht ganz da. Und dann kommt Gottes Geschichte mit seinem Volk zum Ziel. Eine Geschichte, die oft so zweifelhaft ist. Wenn wir sie lesen, denken wir, um Gottes Willen, dieses Volk Gottes, es verirrt sich, sucht sich immer wieder andere Trostpflaster, geht in die Irre. Aber Gott ist hinterher. Genauso mit der Kirchengeschichte könnte man sagen, Mann, Gott, was ist denn da alles passiert? Aber Gott bleibt treu, weil er sich selbst nicht untreu werden kann. Er bleibt bei uns, bei seiner zweifelhaften Gottesbraut. Denn wir sind die Braut Christi, so wird es beschrieben, auch in der Offenbarung, wie wir gehört haben. Und dann wird es sein, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. So sind wir dann als Gemeinde Gottes. Das ist schon jetzt unsere Identität. Das ist schon jetzt das Bild, mit dem wir leben dürfen. Das uns motivieren soll. Wow, ich bereite mich vor als einzelne Christen, aber auch als Gemeinschaft der Christinnen und Christen. Nun, das alles wird uns dann zum Trost, wenn wir es begehren wie nichts anderes in dieser Welt. Wenn Gott uns so zentral wird. So wie David betet im Psalm 73, 25, wenn ich nur dich habe, Gott, dann verlange ich nichts nach Himmel und Erde. Versteht ihr diese Sehnsucht zu Gott hin? Oder wie der Liedermacher Terstegen dichtet, o Ewigkeit, du Schöne, mein Herz an dich gewöhne. Noch ist alles hart umkämpft, noch sind da viele Störungen in dieser Welt. Und das bringt mich zum zweiten Punkt vom Trost, der uns versprochen ist, die Welt ganz heil. Wer denkt, die Welt an sich interessiere gar nicht, der ist oder der denkt ganz verkehrt. Das biblische Denken und das biblische Hoffen ist viel weltnäher und viel weltfreudiger, als viele sich das oft ausmalen. Biblische Zukunftshoffnung und Trost hat nichts mit nicht körperlicher Existenz zu tun. Viele haben so diese Vorstellung, ja, die Seele geht doch irgendwie in den Himmel und die schwebt dann da irgendwie rum. Ist alles so körperlos oder das furchtbare Bild, für manches ist furchtbar, für manches nur witzig und lachhaft. Der Münchner im Himmel, der auf den Wolken sitzt, ja, und so Halleluja singt die ganze Zeit. Und du denkst, was ist denn das für eine Zukunft? Nein, die Zukunft Gottes ist ganz praktisch. Ähnliche Dinge. Wir werden nicht tatenlos sein. Uns wird nicht langweilig werden. Wie kann uns langweilig werden bei so einem kreativen Gott? Nein, es wird anders sein. Und mir hilft da immer das Bild von den Zwillingen im Bauch. Weiß nicht, wer das kennt. Da diskutieren fiktiv Zwillinge im Bauch und überlegen, gibt es ein Leben nach der Gebärmutter? Ja? Gibt es ein Leben nach der Geburt? Finde ich ein süßes und hilfreiches Bild. So fragen wir ja auch, wie wird das sein? Und manches, was da im Mutterleib lebenswichtig ist, ist im wirklichen Leben nicht mehr nötig. Es wird vernichtet, ja, die Nabelschnur, der Mutterkuchen. Oder denken wir an das Bild der Raupe, die sich verpuppt. Da ist etwas, was stirbt, was nicht mehr nötig ist und anderes wird verwandelt. Die neue Welt, die wird anders sein, ganz heil. Nun, in diesem Leben müssen wir schmerzlich erfahren, dass es Tränen gibt, dass es Verluste gibt, dass es Einsamkeit gibt. Und weil der Schmerz groß ist, auch der körperliche Schmerz manchmal. In diesem Leben erfahren wir schreckliche Todesfälle, Pandemien, Erdbeben, Hungersnöte, die Boshaftigkeit der Sünde, auch in unserem eigenen Leben, manchmal in unserer eigenen Familie. Und das Leid, das auch der Schöpfung zugefügt wird. Ja. Die Ehrfurcht vor dem Leben, die vielen so ganz abhanden gekommen scheint. Leute, ja, wir wissen es ja, das muss den Kindern anerzogen werden. Das ist nicht einfach so ein Automatismus. Nun ja, manche Kinder scheinen barmherziger zu sein als andere. Aber es gibt Kinder, also ich kenne so einige, die treten auf alles, was sich bewegt. Wisst ihr das? Oder fragen, warum darf man Tiere nicht aus dem Fenster schmeißen? Ja, also diese Fragen. Ein Verwandter von mir bastelte früher, ich war 4 Jahre jünger, eine Foltermaschine für Ameisen und Fliegen. Ja, ich weiß noch heute, wie ich da irgendwie, ich hatte so ein gespaltenes Verhältnis dazu, aber mit einer Akribie machte er das, ja, und folterte also diese Tiere. Und manche kommen aus dieser Phase nicht heraus, muss man sich auch vorstellen. Ja. Es gibt es, in dieser Welt gibt es ganz viel Unbarmherzigkeit. Leben, als gäbe es keinen Morgen. Nein, als Menschen, die diese Hoffnung auf die neue Erde in sich tragen, leben wir mit Achtung vor allen Lebewesen. und sollten uns immer konkret fragen, was bedeutet das für uns? Wie leben wir? Engagieren wir uns mit denen, die die Schöpfung bewahren, die sich für Bienen einsetzen, die gegen den Wahnsinn der Fleischproduktion sind? Und ich rede jetzt hier nicht vom Nicht-Fleischessen. Ich rede jetzt hier nicht von einer Ideologie. Nein, wir werden die Welt so nicht retten. Gott hat beschlossen, diese Welt wird neu werden. Und die Frage ist aber, wie leben wir als Haushalter dieser Welt? Als Kinder Gottes, als Botschafter der Liebe und der Barmherzigkeit. Ja, wie leben wir als Menschen, die schon jetzt von Christus ergriffen sind, von seiner Kraft? Noch ist die Welt gebeutelt, Menschen und Tiere der Macht des Bösen ausgesetzt. Aber Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Ich mache alles neu. Aber wie schon zuvor gilt auch hier, schon jetzt schenkt er Heil in seiner Schöpfung. Jeder, der zum Glauben gefunden hat, jeder, der Gott eingelassen hat, hat erfahren, wie er heil wird, wie Gebrochenes ganz wird. Schon jetzt ist es ansatzweise immer wieder zu erleben, schon jetzt werden wir wieder gesund, wenn wir krank sind. Schon jetzt können Wunder erlebt werden, wird Leid gemindert in dieser Welt. Schon jetzt regiert Gottes Geist in den Menschen, die ihn einlassen. Und damit ist nun auch gesagt, wer wir als Christen sein sollen. Nicht solche, die einfach auf die Ewigkeit warten, sondern solche, die inspiriert von der Ewigkeit und von der Hoffnung für diese Welt leben. Nicht als solche, die mit Weltuntergangsstimmung leben und damit noch andere Menschen Angst einjagen, sondern solche, die die Menschen Gottes Botschaft verkünden und schon jetzt Gottes Nähe und Heil ihnen zurufen. Nicht so, dass die Mitmenschen um uns herum verdursten, weil sie die Wahrheit nicht hören, sondern als solche, die von der Quelle des lebendigen Wassers getrunken haben und dieses Wasser weitergeben, dieses Lebenswasser. Nicht als solche, die sich ängstlich zurückziehen und sich vor den Zeichen der Zeit fürchten oder irgendwelchen Verschwörungsreden anhören, sondern solche, die überwinden durch Gottes Wort. Wer überwindet, der wird alles erben. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Kind sein. Ich komme zum Schluss. Wer in tiefer Trauer ist, der darf klagen und weinen. Aber lass dir bitte heute auch gesagt sein, dass Gott dich wie eine Mutter ihr Kind auf den Arm nimmt und liebt und trösten will. Er ist da, komm zur Quelle des lebendigen Wassers. Glaube und fasse Mut. Vielleicht ist aber auch inmitten deiner Situation, wo immer du steckst, ein weiterer Schritt nötig, den du machen kannst. Den Schritt, vielleicht ganz neu zu werden durch diesen Glauben an Jesus. Paulus schreibt, ist jemand in Christus, dann ist er ein neuer Mensch, eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Du darfst jetzt schon Gottes Nähe und Heilung empfangen. Wenn du diesen Schritt noch nicht gegangen bist, dann darfst du ihn heute tun und Jesus einladen und dich ihm hingeben. Vielleicht ist aber auch ein Schritt für dich heute, dass du gestärkt von der Wahrheit dieses Wortes, dieser Predigt, ein Hoffnungsträger werden willst, noch mehr als bisher. Zu einem, der anderen lebendiges Wasser anbietet. Was auch immer dran ist, komm zu Jesus, in dem Gott ganz nah ist und die Welt ganz heil wird. Amen. Ich spreche ein kurzes Gebet und dann wollen wir singen. Gott, ich danke dir für die unermessliche Hoffnung, die du uns schenkst in deinem Wort. Einen Trost, den die Welt nicht geben kann, den wir nicht finden, allein in dieser Welt. Danke, dass du nicht unerreichbar geblieben bist, sondern dass du gekommen bist, dich in Jesus nahe gemacht hast. Segne jeden und jede heute, die deine Nähe ganz besonders brauchen. Offenbare dich, zeige dich, dass jeder mit einem Trost im Herzen zurück in sein Leben geben kann. Gefunden von dir, getröstet, gehalten, geliebt. Amen.